Wie ihr seht, bekannte Worte. Ich weiß nicht, wie oft ich, seitdem ich in Deutschland bin, gehört habe, die Ersten werden die Letzten sein. Und meistens hört man das, wenn man Schlange steht. Zum Beispiel auf der Freizeit, wenn man vielleicht der Letzte an den Tisch gekommen ist und dann heißt es, ihr dürft als Erste durch die Schlange und eure Speise abholen, dann sagt man, die Letzten werden die Ersten sein. Aber obwohl wir wissen, dass das ein biblischer Spruch ist, ist die Frage, was das überhaupt zu bedeuten hat. Wir sagen es oft, aber was bedeutet es? Und wir werden heute Abend wieder in Markus Kapitel 10 sein. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ich sagte Krischer, ich habe den ganzen Tag mich vorbereitet. Und einerseits wäre ich froh, wenn ich das, was ich heute vorbereitet habe, mehr als nur einen Abend gebrauchen kann. Aber wir überlassen das dem Herrn. Ich möchte euch zeigen, also ich zeige nicht alles, was in dem 10. Kapitel ist, aber schaut, was wir für Inhalt haben in dem 10. Kapitel. Und zwar ab Vers 17 fängt der Herr eine Reise an nach Jerusalem. Das wird seine letzte Reise sein, bevor er am Kreuz stirbt. Und ja, also wenn er mit 12 vielleicht angefangen hat, zum Tempel hinzugehen, dreimal im Jahr, jetzt war er 30 Jahre alt, 17 mal 3. Er ist schon mehr als 50 Mal, vielleicht 60 Mal ist er aus Galiläa nach Jerusalem gelaufen. Und das wird jetzt das letzte Mal sein. Und dieses Mal, wenn er da ist, wird er gekreuzigt. Wir haben letztes Mal gesehen, dass kaum war er unterwegs und schon kam ihm ein reicher Jüngling entgegen und sagte, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und der Herr hat ihm gesagt, nicht allen Menschen, aber der Herr wusste, was sein Problem war und hat seine Antwort auf ihn getrimmt. Hat ihm gesagt, er müsse das, was er hat, verkaufen, den Erlös, den Armen geben und dann sollte er dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Und der Herr wusste, dass es nicht in erster Linie, also für andere Leute wäre es nicht nötig, das zu verkaufen, um ihm nachzufolgen. Aber in diesem Fall wusste der Herr, solange er seine Reichtümer hat, sind diese sein Gott und er wird nicht bereit sein, mir nachzufolgen, bis er nicht diese Dinge verkauft und aus seinem Leben räumt. Und der junge Mann, der ging weg. Er ging betrübt weg, denn er hatte viele Ländereien, viele Reichtümer. Nun, der Apostel Petrus meldet sich zu Wort, und das ist für ihn nicht ungewöhnlich gewesen. Petrus will wissen, was man bekommt, wenn man bleibt, wenn man dem Herrn nachfolgt und nicht von ihm weggeht. Und der Herr merkt, seine Motiven waren nicht lauter. Ja, er folgt dem Herrn nach, aber er denkt mehr an die Belohnung als an den Dienst oder an den Herrn. Also erzählt der Herr ein Gleichnis. Und das findet ihr in dem Markus-Evangelium nicht. Aber das, was wir in Matthäus 20 finden, ist eine Erklärung der Worte in Markus 10, Vers 31. Das sind die Worte, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Der Herr erklärt durch ein Gleichnis, was diese Worte bedeuten. Nun, wie so viele Gleichnisse ist es nicht auf Anhieb einfach, aber nachdem man das Gleichnis versteht, denke ich, ist es schon eine Hilfe. Also ich habe das hier mit der Leertaste oder ja mit dem Raum dazwischen so gemacht, weil Punkt 3 ist in Matthäus, nicht in Markus. Aber jetzt kehren wir zum 10. Kapitel in Markus zurück und wir sehen, der Herr zog seine Jünger bei sich alleine und erklärte ihnen, also was die Nachfolge bedeuten würde. Nachfolge bedeutet, du folgst einem Vorbild, einem Leiter nach. Und der Herr hat viertens ihnen gesagt, wie es ihm ergehen würde. Und das würde dann, ja, Wellen schlagen für die Jünger. Er erzählte dann den Jüngern, die Jünger kommen zu ihm, zwei kommen zu ihm privat, während die anderen nicht da sind und haben eine Bitte. Aber es geht ja um ihre Stellung im Reich. Es ist ähnlich wie Petrus. Was werden wir haben? Sie denken daran, wenn wir in deinem Reich sind, was haben wir für eine Stellung? Also korrigiert der Herr ihre Einstellung und sagt, selbst der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und die Bedeutung ist, ihr sollt ja auch bereit sein zu dienen. Und dann natürlich, ja, erklärt er, das ist meine Zweckmäßigkeit. Darum bin ich hergekommen. Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Nun, man könnte vielleicht beten und sagen Schluss und das war die Bibelstunde. Das war sie aber auch im Kern. Das war ein Überblick über die Verse ab Vers 17 bis hin zu 52. Aber wir wollen zurückkehren und uns das ein bisschen näher anschauen. Nun, letztes Mal haben wir diese Verse 17 bis 27 ausgelegt. Wir werden das dieses Mal nicht machen. Ich werde es nicht einmal erwähnen. Jetzt, ab jetzt, habe ich schon. Aber Petrus will wissen, was man bekommt, wenn man bleibt. Und das seht ihr vielleicht das seht ihr in dem Markus-Evangelium nicht. Ich möchte ab Vers 28 bis 31 lesen und dann, je nachdem wie wir Zeit haben, werde ich die Schrift weiterlesen. Aber ich fange an bei Vers 28. Markus 10, Vers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm, zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen. Okay, Jesus hat gerade gesagt, verlasse alles. Petrus sagt, wir haben das gemacht und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete. Nun, zwischen Vers 28 und Vers 29 finden wir in dem Matthäusevangelium einen Vers und es heißt, was wird uns zuteil? Was wird uns zuteil? Er will ja wissen, ja, du hast gesagt, folge mir nach, also tue dies und das und du wirst Lohn im Himmel haben und es heißt sogar, und du wirst ewiges Leben haben. Nun will Petrus wissen, wir haben das gemacht. Galt das nur ihm oder gilt das uns? Was haben wir dann für eine Belohnung? Gut, ich habe nur den 28. Vers gelesen. Ich lese weiter. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Das ist der Grund. Also nicht jeder, der seine Familie verlässt, aber sagen wir, man würde für den Herrn dies tun. Und ich möchte erwähnen, ich glaube nicht, dass der Herr so sehr will, dass Menschen ihre Familien in Stich lassen. So jemand wäre Schlimmer als ein Ungläubiger, heißt es. Nein, das will der Herr nicht. Aber es gibt Menschen und sie folgen Jesus nicht. Warum nicht? Weil ihre Kinder dagegen sind. Oder weil ihr Ehemann dagegen ist. Oder weil ihre Eltern dagegen sind. Das habe ich oft gehört. Und zum Beispiel unter den Flüchtlingen, sie überlegen sich und sagen, mein Papa ist Anhänger dieser Religion, ich könnte das nicht machen. Oder im fernen Orient, wo es einen Ahnenkult gibt. Das würde bedeuten, ich könnte meinen Vorfahren keine Opfer darbringen. Das mache ich nicht. Aber der Herr sagte, dass man, um ihm nachzufolgen, ja, es kann vorkommen, dass man seine Familienmitglieder hinter sich lassen muss. Und vielleicht bedeutet das, wenn man Erbe ist in der Familie, dass man enterbt wird. Und wie oft habe ich Zeugnisse gehört, dass man einem gesagt hat, du bist nicht mehr Teil unserer Familie. Sein Teller wird buchstäblich gebrochen. Er hat keinen Platz mehr am Familientisch und er wird nicht zu den Erben gezählt. Das ist keine Seltenheit. Das ist oft passiert. Insofern hat er vielleicht sein Haus oder seine Äcker verlassen. Oder es gibt auch Menschen, die nicht bereit sind, in der Nachfolge Jesu zu sein, weil ihnen ihr Haus zu wichtig ist. Sie haben also geschaffen, um ihr Häusle zu bauen. Und wenn das der Herr verlangen würde, dann würde man, dann ist das Haus einem zu wichtig. Oder die Äcker. Dass man nicht bereit wäre, auf den Herrn zu vertrauen, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Oder dass man ausreichend zu essen und zu trinken hat. Und Kleider zu tragen. Okay, aber würde man das machen? Würde man sein Haus, seine Äcker und seine Familienmitglieder hinter sich lassen, um des Herrn, um des Evangeliums, um des Reiches Gottes willen, dann heißt es, es ist keiner, der das macht, es ist niemand, der nicht hundertfältig empfängt. Und jetzt kommen die überraschenden Worte. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Nun, ihr könnt herumschauen und feststellen, dass nur weil jemand sich für Jesus entscheidet, bedeutet nicht, dass er dann 100 Kinder bekommt oder 100 Mütter im buchstäblichen Sinne. Also was kann das dann bedeuten? Jetzt muss ich mich in meine Notizen zurückfinden. Danke, Herr. 1. Korinther 3, Vers 21 lautet, 1. Korinther 3, Vers 21, denn alles gehört euch. Also darüber habe ich in der vergangenen Woche nachgedacht. Wenn das Herz sie schon besitzt, sagen wir, dein Herz denkt so, das gehört mir. Also zum Beispiel, es gibt ein Lied, das ist eigentlich von Gershwin vertont und ich kann seine Oper nicht empfehlen, seine Musical, Porgy und Bess. Es ist teilweise schmähend, aber da gibt es einen, und er sagt, ich habe kein Schloss an der Tür, ich habe kein Läufer auf dem Boden, und dann heißt es, sie können den Läufer von meinem Boden nehmen, wenn sie wollen, denn die Dinge, die ich habe, sind alle kostenlos. Und er nimmt Bezug auf die Sterne am Himmel. Die Sterne gehören mir, was kann mir nehmen? Und nach dieser Gesinnung würde ich sagen, Wie ist es, wenn du durchs Leben gehst? Denkst du über die Dinge nach und sagst, oh, das gehört mir nicht, ich wünschte, ich hätte das. Oh, ich wünschte, ich hätte diesen Wagen. Oh, ich wünschte, ich hätte das Haus. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte die Kleider. Oh, ich wünschte, ich hätte das zu essen und so weiter. Und überall, wo du hingehst, egal wie viel du hast, kannst du nicht genug haben. Alles, was den anderen gehört, willst du haben. Im Verstoß gegen das zehnte Gebot. Du sollst nicht begehren. Andererseits sagen wir, du hast Gottseligkeit mit Genügsamkeit. Das steht in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Sagen wir, du hast die Gottseligkeit, und du bist genügsam. Ich habe Gott. Ich habe Christus. Kennt ihr dieses Lied? Gib mir Jesus. Das ist seit meiner Kindheit ein Lieblingslied. Ich singe es euch nicht vor. Aber stehe ich am Morgen auf, das wird wiederholt, stehe ich am Morgen auf, ja, stehe ich am Morgen auf, will ich nur Jesus. Gib mir Jesus, meinen Jesus. Oh, lass fahren die Welt, ich hab Jesus. Und bin ich ganz allein, bin ich ganz allein, will ich nur Jesus. Kommt meine letzte Stund, ja, kommt die letzte Stund, will ich nur Jesus. Habe ich Jesus, habe ich alles. Oh, lass fahren die Welt, ich habe Jesus. Das ist ein Spiritual. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Sklave in den Vereinigten Staaten frühmorgens aufsteht und er geht arbeiten. Und seine Arbeit ist schwer. Und sein Leben ist unangenehm. Aber er hat Jesus in seinem Herzen. Und er sagt, ich habe ja nicht das Haus meines Meisters. Ich habe manches nicht. Aber ich habe Jesus. Ich habe alles. Und das steht im Einklang mit Kolosser 2,9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also wenn man Jesus hat, hat man die ganze Fülle der Gottheit. Was kann man mehr haben wollen? Und dann ist mir, und ich danke dem Herrn, wenn er mir diese Gedanken gibt, ist mir diesen Vers in Erinnerung gekommen. 2. Korinther 6, Vers 10. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. 2. Korinther 6, Vers 10. Als solche, die nichts haben. Er spricht von der Verfolgung. Und er sagt, wir haben viele Probleme, aber wir haben viele Vorteile. Wir leben wie Menschen, die nichts haben, und doch haben wir alles. Und das ist das steht im Einklang mit dem Lied, das ich gerade zitiert habe. Entschuldigung. Lass fahren die Welt. Ich habe Jesus. Habe ich Jesus, habe ich alles. Jesus sagt, wenn ihr diese verlasst, habt ihr aber in dieser Zeit hundertfältig Familie und Besitz. Nun, selbst die Prediger im Fernseher, haben, glaube ich, nicht 100 Häuser. Also sie haben vielleicht große Häuser und große Autos oder was auch immer. Aber nein. Also ich glaube, das müsste uns klar sein, das bedeutet nicht, dass der Herr jedem Gläubigen, der diese schwere Entscheidung trifft, dann reihenweise Häuser gibt und so weiter. Aber alles ist euer, heißt es. Wo habe ich das? Hatte ich das schon gesagt? Okay. Ja, Also, und ich gehe durch die Welt und ich kann die Häuser anderer genießen. Wow, so ein schönes Haus. Was bin ich froh, dass er es hat. Man kann ja nur an einem Ort leben. Was für ein schönes Auto. Wir fuhren unterwegs in die Gemeinde und ich habe ein Auto gesehen. Wow, rot und sauber und neu. Und mein Herz hat sich gefreut und ich hatte kein Verlangen danach. Ich will nicht das Auto haben, wirklich nicht. Ich liebe meinen T4. Ja, und manche, die so ein Auto haben, werden meinen T4 immer noch haben wollen. Okay, aber ich kann des Nachbarn Blumen genießen. Ich kann seine Bäume genießen. Ich kann alles genießen. Alles ist meiner. Okay, ich schlafe nicht in seinem Bett, aber es ist okay. Ich schließe die Augen und weiß nicht, wo ich bin. Okay, also ich könnte in seinem Bett sein und es nicht wissen, wenn ich schlafe. Okay, Petrus will wissen, ja, was bekommen wir, wenn wir diese Entscheidung treffen? Und der Herr sagte, es wird euch nicht schlecht gehen. Nein, ich würde sagen, es geht uns sogar besser. Wie viele reiche Menschen sind unzufrieden? Und wir? Wir genießen das Leben. Wirklich. Und dann erzählt der Herr ein Gleichnis. Und ich möchte jetzt, dass ihr Matthäus 20 aufschlagt. Und ich denke, wir werden es ganz bestimmt nicht alles schaffen heute Abend. Aber in Matthäus 19, glaube ich, und Lukas 18 und Markus 10 finden wir die gleichen Geschichten, manche ausführlicher, manche weniger ausführlich. Ich schau mal, was ich vielleicht übersprungen habe. Ja, also ich lese, okay, bevor wir in Matthäus 20 ankommen, lese ich euch die restlichen Verse. Der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mutter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Und das finden wir am Ende des 19. Kapitels in Matthäus. Genau, der letzte Vers in Matthäus 19 ist derselbe Vers, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Ersten sein. Und das nächste Wort ist denn. Denn, das heißt, vergiss, dass es ein 20 da gibt. Geh dann direkt rüber. Der Herr möchte erklären, was er mit Vers 30 meinte, mit den Letzten und Ersten. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, ein Denar war ein Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde, das ist 9 Uhr, ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Hier hat er nicht gesagt, ich gebe euch dies und das, sondern einfach was recht ist. Und sie ging hin. Sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die 6. Stunde und um die 9. also Mittag und um 15 Uhr, 3 Uhr nachmittags und tat dasselbe. Als er aber um die 11. Stunde, okay, gehen wir davon aus, man arbeitet 12 Stunden am Tag damals, man fängt um 6 Uhr in der Früh an, um 5 Uhr nachmittags geht er ein weiteres Mal hinaus um die 11. Stunde und er fand andere untätig. Merkt, wer nicht für den Herrn arbeitet in seinem Weingarten, ist, egal was er macht, untätig. Und er sagt, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Okay, noch hat jemand uns nicht für deinen Weinberg gewonnen.
Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, okay, jetzt ist die Arbeit vorbei, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter. Es könnte ein Engel sein, also in dem übertragenen Sinn. Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Ich möchte kurz erwähnen, dies ist ein Gleichnis. Es gibt Wahrheiten, die man nicht ganz versteht in der geistlichen Welt. Und Gott stellt diese etwas gegenüber, was wir verstehen. Wir verstehen zum Beispiel, dass jemand Menschen, Arbeiter einstellen würde zu verschiedenen Zeiten am Tag und dass er ihnen am Ende ihren Lohn gibt. Das verstehen wir. Und jetzt sagt der Herr, ja, und so ist es auch im Reich Gottes, bei den Erretteten.
Und ich weiß nicht, wie der Herr das machen wird, ob er mit den Letzten anfängt, aber wir müssen ja nicht jeden letzten Detail zwingen, eine Bedeutung zu haben. Ich denke, für die Lehre des Gleichnisses erzählte es so, damit man eine gewisse Erwartung hat. Oh, wenn die Letzten so und so viel bekommen haben, werden wir sicherlich mehr bekommen. Also mit den Letzten hat er angefangen und bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche an der 11. Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Das war abgemacht. Dasselbe aber wie die anderen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn. Ich möchte zugeben, dieses Murren macht uns Probleme. Weil wenn es Ungläubige wären, könnten wir das verstehen. Aber wenn das Gläubige sind, würden wir sagen, das ist nicht angebracht. Aber wiederum will ich euch sagen, bitte versucht nicht jedem letzten Detail eine Bedeutung beizumessen. Es geht ja um die große Pointe. Und also sie murrten. Und wie wir in Markus 10 gleich sehen würden, wenn wir so lange darüber sprechen würden, haben die Jünger gleich gemurrt. Sie haben gemurrt gegeneinander, aber die Jünger waren durchaus dazu imstande zu murren, obwohl sie Selige waren. Also, sie murrten gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht oder Autorität, Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Okay. Ich bitte euch zu merken, der Herr sagt, das, was ich tue, ich tue das, was recht ist. Ich werde euch am Ende das geben, was recht ist. Ich werde souverän handeln. Ich darf das, weil ich Herr bin. Ich kann machen, was ich will. Und ich werde auch gütig handeln. Es war fair, dir den Lohn zu geben, aber es wäre gütig, wenn ich diesen, die nur eine Stunde gearbeitet habe, auch so viel gebe. Das ist gütig. Der Herr ist souverän, er ist gütig und er ist gerecht.
Und dann heißt es, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und das ist dasselbe, was wir in Kapitel 19, Vers 30 hatten. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Die Frage ist natürlich, wer sind diese Arbeiter? Sind sie alle Gläubige? Oder ist es teils, teils? Was spricht dagegen, dass sie teils, teils sind? Sie sind alle Arbeiter in seinem Weingarten. Und sie werden alle entlohnt. Keiner geht leer aus. Was spricht dagegen, dass sie gläubig sind? Die murren. Aber, liebe Geschwister, murren wir auch nicht manchmal? Okay, du würdest sagen, ja, aber nicht im Reich Gottes. Okay, das stimmt. Dann berufe ich mich wieder auf diesen Satz. Bitte zwingt die Details nicht, okay, eine Bedeutung zu haben. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Oder wie es hier steht, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte, also einige von den Letzten, werden Erste sein. Anstatt zu versuchen, mich in meinen Notizen zurechtzufinden. Das waren 9 Seiten und 12 Font, also das kriege ich nicht fertig. Will ich einfach mit euch darüber sprechen. Wisst ihr, was die 2 Jünger darauf getan haben? Sie wollten wissen, können wir bitte die 2 wichtigsten Ämter in deinem Reich bekleiden? Kann der eine rechts und der andere links von dir in deinem Reich sitzen? Deine Primärminister? Was wollten sie? Sie wollten in dem Reich wichtig sein. Vielleicht haben sie auch an ihr... Wisst ihr, manche, ihnen ist es Piepe, sagt man. Ihnen ist es egal, was sie für Geld haben, wenn sie Macht haben, wenn sie Stellung haben. Und diese wollten wichtige Stellungen haben, Ansehen. Und wisst ihr was? Die anderen 10 haben es ihnen übel genommen. Sie waren, unwillig über die 2. Warum? Wenn es ihnen egal gewesen wäre? Nein, es war ihnen nicht egal. Sie wollten auch sowas haben. Und dann haben sie es den beiden übel genommen. Und der Herr sagte, wenn ihr der Erste sein möchtet, dann dient. Und dann hat er gesagt, in dem Reich wird es so sein, wir haben gewisse Erwartungen. Wir denken, wir gehen ganz bestimmt nicht leer aus, vielleicht werden wir wirklich sehr hoch belohnt werden. Und Menschen, von denen wir erwarten, dass sie fast leer ausgehen würden, werden gut abschneiden. Also was ich damit meine ist, sie lebten schon bescheiden, sie hatten nicht die hohen Stellen, aber sie waren dem Meister treu. Vielleicht waren sie nicht einmal so lange im Glauben. Wisst ihr was? Ich habe mich mit wenigen Jahren bekehrt. Ich denke, es waren 3 Jahre. Das kommt mir so unglaublich vor, dass ich das auch in Frage stelle, aber meine Mutter besteht darauf, wenn ich beschreibe, wo ich war, als ich mich bekehrt habe, sagt sie, ach, da warst du nur 3, wir waren noch nicht umgezogen. Okay, es gibt solche. Und ich bin schon länger im Herrn, 58 Jahre, 59 Jahre fast. Und vielleicht seid ihr erst seit einem Jahr gläubig. Oder vielleicht werdet ihr nur ein paar Monate gläubig sein im Herrn und dann geht ihr schon zu ihm hin. Aber wisst ihr was? Es geht ihm um Treue. Nicht unbedingt um die Dauer. Er will, dass ich ihm treu bin, solange wie ich ihn kenne. Aber vielleicht gehe ich dann in den Himmel und denke, hey, das ist doch... Er war nur 2 Wochen dabei. Der Herr sagt, ich wollte ihm gütig sein. Hatten wir nicht abgemacht, ich werde fair sein, ich werde dir einen rechten Lohn geben, okay? Also ich denke, dass dieses Gleichnis so zu verstehen ist. Nun, die andere Möglichkeit wäre, wenn man denkt, okay, in dem Zusammenhang gab es den reichen Jüngling. Und er will sagen, dass der reiche Jüngling ein Erster ist in dieser Welt, reich. Aber wenn er in die Ewigkeit hinausgeht, dann hat er nichts. Die Ersten werden die Letzten sein. Aber wie gesagt, ich denke, dass das problematisch ist. Denn er geht leer aus, er ist nicht gläubig. Und die Leute in der Geschichte, keiner davon geht leer aus. Also ich denke nicht, dass dieses Gleichnis als Erklärung gegeben wurde, um zu erklären den Unterschied zwischen dem reichen Jüngling und den Jüngern. Nein, sondern um Unterschiede unter den Christen, unter den Gläubigen zu erklären. Das, denke ich, ist plausibler, ist eine bessere Erklärung. Und jetzt möchte ich den letzten halben Vers lesen in Matthäus 20. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Ich denke, dass was Jesus getan hat, ist, in der ersten Hälfte von Vers 16 hat er die Pointe des Gleichnisses erklärt. So werden die Letzten die Ersten sein und viele Ersten die Letzten. Schluss, Punkt. Das war die Pointe des Gleichnisses. Und jetzt nimmt er einen Schritt zurück und hat jetzt den Weitblick, den breiten Blick und sagt, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Die Arbeiter im Weingarten waren die Auserwählten. Es gab Menschen, die müßig waren. Ob er ihnen unterbreitet, ja, hier haben wir wieder eine Situation, wo man jedem letzten Punkt eine Bedeutung beimessen möchte. Ich denke, dass zum Beispiel der reiche Jüngling wurde berufen, aber er war nicht auserwählt. Er ging von dem Glauben weg. Aber innerhalb von denen, die gläubig waren, gab es aber auch diesen Kampfgeist zwischeneinander. Und Jesus setzte sich anhand von diesem Gleichnis mit ihrem Kampfgeist auseinander. Das hatte nicht mit dem reichen Jüngling zu tun. Okay, unser Gebet war, als wir hergekommen sind, dass der Herr helfen würde, dass dies Sinn macht. Und ich hoffe, dass das euch Sinn macht und dass ihr ein klareres Verständnis habt von, wie diese Stelle passt, ineinander passt und was das Gleichnis in Matthäus 20 mit den Worten Ersten und Letzten zu tun hat.